Und auch ich genieße es, wenn wir so richtig zusammen singen und feiern dürfen. Die Lobpreisgruppe so vollzählig da ist, das ist klasse, echt spitze. Ich frage uns mal, weißt du noch, was du letzten Dienstag gemacht hast? Wer kann ganz spontan sagen, ich weiß, was ich letzten Dienstag um 15 Uhr gemacht habe? Was habe ich letzten Dienstag um 15 Uhr gemacht? Ja, ihr wisst es noch. Gar nicht schlecht. Mancher muss wahrscheinlich nachgucken, was habe ich überhaupt letzte Woche gemacht? Ich habe auch nachgucken müssen. Oh, wir haben Schmetterling hier drin, das ist ja interessant. Können wir alle mal ablenken hier? Ich habe gedacht, nur wenn jetzt alle rumgucken, dass sie zu Hause auch wissen, wir haben hier einen Schmetterling-Gast, der sich Aufmerksamkeit verschafft. Ja, stellt euch mal vor, ich kann mich daran erinnern, was ich gestern vor 20 Jahren gemacht habe. Und möglicherweise, die das schon erlebt haben, geht es anderen auch so. 9/11, ein Datum, das sich eingebrannt hat bei allen, die das bewusst erlebt haben. Und ich saß wirklich damals, und ich habe es mitgebracht, habe es nochmal ausgedruckt, dran, habe einen Gemeindebrief geschrieben, für Oktober, November logischerweise, weil September war es ja schon, zu dem Thema, war 2001 ein gutes Jahr? Das war er. Ein Hochhaus drauf, das hatte ich alles vorher ausgesucht gehabt, morgens, war alles schon fertig und ich war mitten in der Andacht schreiben. War 2001 ein gutes Jahr? Irgendwann hat dann meine Schwiegermutter angerufen und hat gesagt, Alexander, hast du den im Fernseher schon gesehen? Ja, was werde ich Fernseher gucken, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und arbeite? Ich habe mich überhaupt gewundert, wie viele Leute da Zeit hatten zum Fernseher gucken, aber das habe ich dann natürlich auch gemacht. So markante Dinge bleiben einem hängen. Stimmt's? Da wird man sich ein Leben lang daran erinnern. Und auch wenn man solche Dinge erlebt und als ich das damals gehört habe von dem amerikanischen Präsidenten George W. Bush, die Welt wird nicht mehr sein, wie sie vorher war. Muss ich sagen, habe ich gedacht, Mann, aber wie will er meine Welt so verändern? Ja, was kann ein amerikanischer Präsident über meinem Leben aussprechen? Die Welt wird nicht mehr sein, wie sie vorher war. Fand ich sehr weit gegriffen. Konnte ich damals nicht nachvollziehen. Wenn man jetzt zurückschaut, dann merkt man oder kann sich selber mal überlegen, ob das überzogen war oder nicht. Also die Welt war danach tatsächlich schon eine andere geworden. Mit Sicherheitsvorkehrungen, Krieg, der begonnen hat, und wahrscheinlich viele Tote, die dann entstanden sind, dadurch auch. Und ich bin mir sicher, auch euch hat es gestern zu irgendeinem Zeitpunkt nochmal berührt, der Rückblick auf 20 Jahre, wo diese Dinge nochmal ins Bewusstsein gerufen wurden. Was für ein schreckliches Ereignis. Vielleicht viel sanfter und unscheinbarer hat sich in unserer Gesellschaft mit wesentlich mehr Power Corona ausgebreitet. Relativ so 20 Jahre später, ein bisschen weniger. Und man könnte doch heute wieder den Satz zitieren, es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Ich habe gestern am Donnerstag mit jemand gesprochen, der Experte ist in Hamburg für Hygiene. Eine Expertin, die ich dann gefragt habe, wird es überhaupt noch mal normal werden? Und sie hat mir zugesichert, ja, es wird ganz bestimmt wieder normal werden. Auch Corona wird irgendwann einfach dazugehören, wie viele andere Dinge auch. Dann sind wir gespannt, wenn wir dann zurückblicken, irgendwann werden wir das sehen, wie sich auch diese Lösung entwickelt. Und ich habe gedacht, ich bringe uns mal ein paar Bilder mit. Wir haben jetzt gerade mal 9/11 gesehen, Corona gesehen. Was sind unsere Lösungen als Menschen zu diesen Themen? Was ist unsere Lösung? Damals zu 9/11 war die Lösung Krieg. Die Idee. Wir schlagen zurück. Ihr habt uns geschadet, jetzt sind wir am Zug. Jetzt hauen wir drauf. Das ist eine menschliche Lösung da drauf. Ich muss sagen, ich finde Krieg nicht gut. Hab damals verstanden, dass Amerika was tun muss. Aber es ist eine menschliche Lösung. Unsere menschliche Lösung zu Corona ist impfen, impfen, impfen. Möglichst 100%. Und unsere menschliche Lösung ist, dass ein Riss, ja eine Spaltung durch die ganze Gesellschaft geht zwischen Geimpften, Nicht-Geimpften, vielleicht noch Geimpften, Getesteten, Genesenen, Geimpften und Genesenen und was es alles noch für Mischmasch gibt. Das ist unsere Lösung. Aber die Ergebnisse, merke ich, ist in beidem das Gleiche. Wenn wir weiterschauen, es bringt Zerstörung und es bringt Distanz. Es bringt Zerstörung und es bringt Distanz. Die Leute grenzen sich ab. Man kommt nicht mehr in die Gemeinde. Man muss sich schützen. Man überlegt sich, in der Verwandtschaft gibt es Streit. Darf der Geburtstag stattfinden oder darf er nicht stattfinden? Muss er draußen stattfinden? Kann er nicht mehr stattfinden? Wer darf wen besuchen? Muss man getestet kommen? Die einen fühlen sich total bevormundet, die anderen völlig übergangen. Es gibt richtig Stress in der Gesellschaft, in den Gemeinden und ich erlebe es sogar bis hin zu den Familien. Und dann entsteht das, was die Menschen so schnell hervorbringen. Isolation, Einsamkeit. Und wisst ihr, in diesem, sage ich mal, Potpourri entstehen schnell Süchte, Angst vor der Zukunft, Flucht. Und was das für Auswirkungen hat in unserem Leben, ist enorm. Jetzt habe ich ja ganz schön viel schwarz gezeichnet. Ich könnte ja noch mehr, es würde noch viele Themen und noch mehr Bilder geben, aber das ist nicht mein Ziel heute Morgen. Mein Ziel ist, was ist denn Gottes Lösung? Das hier sind unsere Ergebnisse, die wir hervorkriegen. Was ist denn aber Gottes Lösung? Finde ich was in seinem Wort über seine Lösung? Und wir finden in Lukas 21, Vers 33 und 36 eine geniale Zusage. Da heißt es, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Menschliche Dinge, Dinge, die er geschaffen hat und die er für uns vorbereitet hat, die werden vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Weiter heißt es, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Gott hat eine Lösung. Gott hat eine Lösung. Und er sagt uns aber auch schon in diese Zeit hinein, wo wir diese Lösung noch nicht so spüren, dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen sollen von dem, was uns so stark beeinflussen will. Lebenssorgen, Alltagssorgen oder Überlebenssorgen. Für manche wird der Tag offensichtlich eine echte Überraschung werden, weil sie sich eigentlich nur noch um ihre Sorgen gedreht haben, um das, was sie betrifft. Ich muss jetzt für mich und vergessen haben, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Wir sollen darin wachen und beten. Und ich habe es schon überschrieben, Gottes Lösung ist genauso in Offenbarung 21, Vers 5, in dem er sagt, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Ich habe mir letzte Woche sehr intensiv über diesen Text Gedanken gemacht, weil auch bei der Verabschiedung, Beerdigung von Claudia, das unser Thema war und der Text, der uns beschäftigt hat. Und mir ist bewusst geworden, dass Gott uns in verschiedenen Bereichen etwas Neues anbietet. Wir kennen, wie wir es vorher gesehen haben, unsere Lösungen oft gleich zurückschlagen oder irgendwas erfinden und dann gucken, dass es die Menschen annehmen. Gott geht einen Weg, in dem er, und das ist mein erster Punkt, uns neues Leben anbietet. Er schreibt nicht, ich habe euch ein besseres Leben. Er schreibt auch nicht, ich mache ein anderes Leben, sondern er spricht von einem neuen Leben. Fragst du dich jetzt, wie geht das, ein neues Leben? Man hat ein Leben und es sind keine Katzen, die sieben Leben haben, sondern man hat eins und wenn es vorbei ist, ist es durch. Aber Gott verheißt uns hier neues Leben. 2. Korinther 5, Vers 17 bis 19 spricht Gott, gehört also jemand zu Christus. Wenn du dein Leben ihm anvertraust, ihm gehörst, dann ist er ein neuer Mensch. Wenn du dein Leben noch nicht in die Hände Gottes gelegt hast, unter seine Kraft gestellt hast, dann hast du noch ein altes Leben, in dem man verzweifelt, in dem man menschliche Lösungen sucht und in dem wir merken, das hat ganz schnell seine Grenzen. Ein neuer Mensch hat oft zur Zeit die gleichen Bedingungen noch wie der alte Mensch, aber Gott macht es neu in dir. Und er sagt danach, was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues ist geworden oder hat begonnen, je nachdem, welche Übersetzung man da nimmt. Gott möchte, dass wir erkennen dürfen, er hat etwas völlig Neues für uns. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Ich habe jetzt gedacht, jetzt sind wir ja so gut anderthalb Jahre nach Corona, und wir könnten jetzt nochmal in unsere Bibel hineinschauen, hier 2. Korinther aufschlagen und sagen, ob da jetzt was anderes steht. Weil das habe ich jetzt aus meiner alten Bibel. Ja, das ist, war alles schon vor Corona. Steht es denn jetzt immer noch drin? Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Ich habe so das Gefühl, bei manchen ist es nicht mehr so. Das ist vor Corona gewesen, wo man noch miteinander reden durfte. Nein, das Wort hat sich nicht verändert. Der Auftrag ist offensichtlich genau gleich geblieben. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen. Also Gott musste in die Welt kommen, damit wir mit Gott Frieden schließen können, indem er den Menschen ihre Sünde nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Leute, hier sehen wir, zu diesem neuen Leben gehört ein Auftrag, die Botschaft Versöhnung mit Gott zu predigen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn man dann eine Maske auf hat, Distanz halten soll, hier anzusetzen und sagen, doch, das mache ich jetzt. Erneuerung hier heißt offensichtlich, kommt nicht durch gute Taten. Die Erneuerung kommt auch nicht durch eine Taufe und auch nicht durch Heiligung, sondern die Taufe kommt durch den Glauben an Jesus Christus, dass ich mein Leben ihm anvertraue und sage, ich gehöre dir. Und das wirkt Gott allein durch seine Gnade. Das kann man nicht verbessern. Aber man darf es bekennen und soll es bekennen, gerade durch die Taufe. Und man soll es bekennen durch die Heiligung. Weil ich ein neues Leben bekommen habe, lebe ich auch neu und mache nicht einfach so weiter wie vorher. Und das alles bringt gute Taten unweigerlich hervor. Denn Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Empfangen in Dankbarkeit. Ein neues Leben empfangen. Und Gnade empfangen, das ist doch toll. Das dürfen wir predigen. Diese Woche, am Freitag, war ich in der Stadt unterwegs und ich wollte eigentlich unbedingt zum Friseur. Seht ihr schon, habt euch gleich gedacht, als ich hier vorlief und gesagt, Mann. Und bin dann hingegangen und mein Friseur war übervoll und konnte nicht. Und hat gesagt, Alexander kommt irgendwann anders wieder. Und als ich dann so rauslief, saß vor dem Laden einer mit Krücken. Und Gott sagt zu mir, sprich ihn an und bet für ihn. Also ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn Gott so zu dir spricht, denke ich mal, oh Herr. Ja, aber den kenne ich nicht. Aber was gut war, und da war er gnädig mit mir, er hat es relativ einfach gemacht, einen Stuhl neben ihm zwischen dem Tisch und war frei. Und dann hockt man sich einfach mal hin. Und sagt, so ja, jetzt bin ich gespannt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gedacht, gut, man kann ja mal fragen, wenn Krücken da sind, ihm tut bestimmt was weh. Und habe dann schon gesehen, man hat so moderne Hosen, die haben so große Schlitze hier, direkt übers Knie. Ja? Und das eine Knie war so und das andere war so. Und dann hat man erkannt, okay, der hat da ein kaputtes Knie. Und dann habe ich gefragt, oh, bist du am Knie verletzt? Ja. Wie ist denn passiert? Ja, beim Fußball. Und wenn man dann so das Gefühl hat, so von der Einstellung her, kommt er eher vom Islam. Ja, habe ich gedacht, ich spreche ihn einfach mal so drauf an, ob denn für sein Knie schon jemand gebetet hat. Hat da jemand schon dafür gebetet, dass es heil wird? Und dann erzählt er mir die Geschichte und sagt, wusste, ich war direkt vom Fußballspiel mit meiner Tasche in den Weg zum Zug. Da hat's noch gar nicht so weh getan. Da saß doch eine Frau, die hat mich angesprochen und gefragt, ob sie für mich beten darf. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, kann sie. Und dann gesagt, ja, und dann? Sagt, ja, danach, nach der Zugfahrt, war es dann ziemlich steif und hat weh getan. Dann habe ich gesagt, weißt du, wahrscheinlich hat Gott mich jetzt zu dir geschickt, weil den Glauben, den die Frau hatte, dass du heil wirst, an dem sollst du festhalten. Und jetzt sagt das zu mir nochmal, dass ich für dich beten soll. Das hat bestimmt was mit dir zu tun. Und dann sagt er, ja, dann bete für mich. Dann schiebt er den Tisch so weg und rutscht mit seinem Stuhl so her. Und ich habe die Hand aufgelegt und habe für ihn gebetet um Heilung und Gesundheit für dieses dicke Knie. Und wisst ihr, ich hätte ja null Glauben, aber wenn Gott dann sagt, Alexander, mach das jetzt, dann mache ich's. Mit dieser klaren Botschaft, weil spricht man dann auch fremde Leute an. Und er hat dann gesagt, ich spüre, dass sich da was verändert. Aber das sind Dinge, wo ich dann gesagt habe, hey, wenn du Interesse hast, wir können gerne noch miteinander reden. Und während ich noch gebetet habe, dann ist schon die Nächste gekommen, wollte mich da ansprechen, habe ich gedacht, okay, sind auch unhöfliche Leute in Darmstadt unterwegs, habe mich nicht irritieren lassen, habe dann fertig gebetet, mit ihm dann noch die Worte gewechselt und dann sagt, ja, ich will auch beten. Und dann habe kein Wort verstanden von ihr. Auf jeden Fall habe ich verstanden, dass sie gebeten möchte. Und bin dann hingestanden, habe ich gedacht, wenn da noch mehr kommt, beten wir besser mal noch lauter. Ja, die müssen es ja mitkriegen, dass es jetzt hier Gebetsangebot gibt. Habe dann für sie gebetet und wie es dann oft so ist, gell, dann dreht sie noch schnell ein Schild rum und fragt, ob ich noch einen Euro hätte. Und den habe ich hier dann auch gegeben, weil wir im Jüngerschaftskurs gelernt haben, hier in der Gemeinde, ja, dass die Almosen geben ein Segen ist. Und ich kann euch sagen, das hat mein Herz verändert damals. Da habe ich gesagt, natürlich kann ich dir noch was geben. Und mein Kollege dann gesagt, ich habe da jetzt gerade nichts. Und ich gesagt, hey, komm, wir geben dir jetzt was. Als guter Moslem gibt man Almosen. Zieht dann seinen Geldbeutel raus, dann hat sie von ihm auch noch was gekriegt. Der Gedanke war aber, dass der Barmherzigkeit und das Hören auf Gott, dass der Auftrag gleich geblieben ist. Es haben sich dann noch ein paar angestellt, auch mit diesen Kartonschildern. Aber das Ziel ist dann eigentlich nicht das, dass man das Geld verteilt, sondern dass man wirklich zeigt, dass Gottes Gegenwart und seine Kraft da ist. Und interessanterweise fand ich spannend, dass die Leute wissen, dass dort, wo Gebet ist, muss Barmherzigkeit sein. Wo Gebet ist, muss Barmherzigkeit sein. Und das barmherzige Herz bewegt mich, weiterzugeben. Nicht die Pflicht, weil es der Koran sagt oder weil es die Bibel sagt, sondern weil ich empfangen habe und weitergeben darf. Aber wenn man das mit Freude tut, glaube ich auch, dass Gott sein Werk und sein Wort bestätigt. Ganz einfach. Und sie wollte dann noch eine Bibel und ich konnte sagen, ja du, wir sind in einer halben Stunde, sind wir dort unten am Luisenplatz, da kriegst du eine Bibel, weil da wollten wir ja die Technik aufbauen mit Christian für den Straßeneinsatz. Und da wusste ich, da kommt's Material. Sie kam dann nicht, aber das Angebot hatten wir. Und da merke ich immer wieder, bereit zu sein, diese Botschaft der Versöhnung, der Liebe Gottes zu verkünden, bereit zu sein, da muss ich immer noch üben. Aber eins ist so, diese Botschaft gilt und sein Gedanke, und das ist der zweite Punkt, was er uns schenken möchte, ist ein neues Jerusalem. Ein neues Jerusalem. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Wir müssen da vielleicht mal geschichtlich nochmal zurückdenken. Der Johannes, der diese Show gesehen hat, diese geistliche Show gesehen hat, der hat Jerusalem in Trümmern von den Römern zerstört gesehen. Das heißt, der Kern des für ihn Zentrum Gottes, wo der Tempel ist, dort wo Gott sich offenbart, das war kaputt. Da war keine Hoffnung da. Und wenn er dann von Gottes Bild gezeigt bekommt, es kommt ein neues Jerusalem, dann war es für ihn mehr, als dass da eine neue Stadt kam, sondern damit kam Hoffnung. Damit wird ausgedrückt, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. Damit wird ausgedrückt, dass er wieder unter ihnen sein möchte. Dieses neue Jerusalem ist viel mehr als eine Stadt aus Staub und Steinen und Basaren. Inzwischen viele Kirchen und Moscheen. Viel mehr. Ein neues Jerusalem. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, wenn Jerusalem kommt mit den goldenen Straßen und sowas, wenn Gott so eine Stadt schon als eine Hütte bezeichnet, wie wird das denn dann erst im Himmel sein? Also keine Ahnung, wenn so bei ihm die Hütten sind. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst Gott mitten unter ihnen wird ihr Gott sein. Und dieser Gedanke von Johannes, dass wir diesen Gott nochmal anders in unserer Mitte haben dürfen, als wir ihn jetzt schon haben dürfen. Er hat uns ja verheißen, dass er hier ist. Er ist in unserer Mitte. Aber diese Verheißung, dass wir wieder ihn treffen dürfen, wie wir das von Adam und Eva kennen beim Spazieren im Garten, einen Plausch mit Gott halten und dann nicht mehr darüber, ja, die Frau war es und die Schlange war es und diesen Mist, versteht ihr? Um das geht's nicht mehr, denn, und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein. Also da geht's nicht mehr um die Schlange, diese Geschichten, die werden dann weg sein. Es wird kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Diese Schau, die sieht der Johannes und die spricht Gott dir und mir heute Morgen zu und sagen, das ist deine Hoffnung. Siehe, ich mache alles neu. Und ich weiß, dass wir immer noch an dem Punkt hängen und stehen, dass das ein oder andere in unserem Leben mich belastet, wahrscheinlich auch dich belastet und dich verfolgt. Und du manches Mal am Verzweifeln bist mit dir selbst. Auch das kenne ich. Aber hier wird uns gesagt, es wird etwas ganz Neues vom Himmel herabkommen, das dieses Leid wegnimmt und wir Zukunft haben dürfen. Und wenn wir jetzt denken, Mensch, das ist jetzt so eine typische Predigt, alles wird in die Zukunft gelegt, ja, da wird es dann toll werden und hier müssen wir jetzt irgendwie gebückt durchgehen. Dann soll es eine Hoffnung sein, die durch den Heiligen Geist und die Kraft, die wir jetzt hier schon haben, uns trotzdem eine Sehnsucht schaffen soll, dass wir uns hier nicht einrichten, als wenn es immer so weitergehen sollte, sondern wir eine Sehnsucht für den Himmel haben dürfen und für das, was kommt und das, was wir gerade haben, uns nicht mehr so dominiert und bestimmt, dass wir gelähmt sind und, wie wir es von Ronaldo letzten Sonntag gehört haben, einschlafen. Unser Öl ausgeht. Und Gott nachher sagt, ich kenne euch nicht. Sondern, dass wir heiß sind und darauf warten und sagen, Herr, dein Auftrag, deine Liebe, die soll sich vervielfältigen. Das soll sich ausbreiten. Und wir werden es erwarten und erleben dürfen, kein Leid, keine Klage und keinen Schmerz mehr zu haben. Das gönne ich jedem anderen, den ich kenne, auch. Und er soll es hören und er soll es erfahren. Und jetzt kommt noch Vers 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Auch Himmel und Erde werden neu gemacht. Darüber jetzt zu sprechen, einen Sonntag vor der Wahl oder ein paar Tage vor der Wahl, ist natürlich immer ganz gefährlich. Aber ich sage euch wirklich, die Menschen werden die Lösungen für den neuen Himmel und die neue Erde nicht finden. Egal, welche Partei ihr wählt. Da überfordern wir Politik, Wirtschaft und Forschung und alles, worauf sich Menschen heutzutage verlassen. Das können wir nicht bieten. Aber Gott hat es verheißen. Die ökologische Wende wird erst durch Jesus Christus wirklich vollzogen werden können. Weil er sagt, siehe, ich mache alles neu, auch den Himmel und die Erde. Und wenn wir an gewissen Stellen Angst kriegen und sagen, was bringt die Zukunft? Dann dürfen wir uns auf das stützen, dass wir einen Herrn haben und einen Heiland, der auch die ökologische Seite in der Hand haben wird. Und es macht auch heute noch Sinn, ihr lieben jungen Leute, Familien zu gründen und Kinder zu bekommen. Amen.
Amen.
Ja. Wenn man die düsteren Bilder hört von Prognosen aus der Wirtschaft, dann denkt man, oh, dann lassen wir es besser sein. Sag ich, haltet euch fest an dem, was das Wort Gottes sagt und an dem, was wir da rausnehmen dürfen. Und dann werden wir Hoffnung und Glauben haben, dass auch das weitergeht, bis der Herr seinen Zeitpunkt setzt. Und nicht wir in uns Festlegungen treffen, was Sinn macht und nicht. Von daher sage ich, was auch immer du wählen wirst, wähle zuerst Jesus Christus. Wähle zuerst Jesus Christus, denn er hat zugesagt, er macht alles neu. Er schenkt dir ein neues Leben. Er schenkt dir eine neue Zukunft, eine neue Stadt, ein echtes Zuhause. Und er macht dir einen neuen Himmel und eine neue Erde. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist und ich danke dir, dass wir an dem festhalten dürfen, weil du uns hier nicht nur Hoffnung machst, sondern schon bewiesen hast, wie großartig du bist. Du kommst auf die Erde und zeigst die Liebe, indem du für uns stirbst und sagst, keiner hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Es gibt keinen anderen Gott, der je sein Leben gelassen hat aus Liebe zu uns Menschen. Und du verheißt uns dieses neue Jerusalem. Du sagst, auch über den Tod hinaus habe ich alles in meiner Hand. Ich führe, ich leite. Und ich danke dir, dass diese Botschaft wirklich, so skurril sie vielleicht klingt für Menschen, doch in die Herzen fällt. Herr, dort aufgeht und wir diese Hoffnung annehmen und festmachen und sagen, an das binde ich mich jetzt. An dem halte ich fest, weil es sonst keine andere Hoffnung gibt. Jesus, ich danke dir, dass du dein Wort bestätigst und wir bei weitem überwinden werden und auch ererben dürfen, was du für uns vorbereitest. Jesus, was für ein Segen erwartet uns da. Und ich bete, Jesus, für jeden von uns, der es hört.